Christus mein Leben, das ist das Thema unserer Serie, das wir letzte Woche angefangen haben. Und ich lade an dieser Stelle nochmal ein, euch unten so ein kleines Heftchen mitzunehmen, ein Arbeitsheft zur Themenreihe. Kann man ganz alleine für sich persönlich oder auch in der Kleingruppe eben mitnehmen und reinschauen, um es nochmal so ein bisschen nacharbeiten zu lassen. Die Hefte sind gedruckt, die liegen unten aus, das heißt, scheut euch nicht. Wir wollen sie nicht entsorgen, wenn die Themenreihe rum ist, sondern besser ist es, die liegen irgendwo daheim. Selbst wenn ihr nicht jetzt dazu kommt, vielleicht fällt es euch irgendwann wieder in die Hände und ihr sagt, Mensch, jetzt lese ich den Philipperbrief nochmal, hat man schnell durchgelesen und arbeitet den anhand des Heftes nochmal so ein bisschen durch. Letzte Woche haben wir gestartet mit dem Lebenssinn. Christus, mein Lebenssinn. Christus, der Gehalt meines Lebens sozusagen. Und ich habe mit einem Zitat geendet von dem jüdischen Gesellschaftsphilosoph Martin Buber. Und ich habe euch das nochmal mitgebracht, der gesagt hat, das Ich wird am Du. Kommt bestimmt gleich, ich gehe, da ist es, genau. Das Ich wird am Du. Mein Lebenssinn entsteht nicht dadurch, dass ich mir überlege, was jetzt gut wäre, was jetzt dran wäre, sondern aus dem Geistlichen her, mein Lebenssinn entsteht da, wo ich im Lichte Christi mich wiederfinde, wo ich mich in der Beziehung mit ihm einordne. Und da entsteht mein Sinn des Lebens. Nicht ich überlege mit ihm, er kommt nicht aus mir raus, sondern er kommt von ihm. Und an der Stelle wollen wir genau weitermachen heute mit dem nächsten Thema, wo es ganz stark um dieses Ich und Du auch wieder geht. Die Frage, wie lebe ich, wie viel ich, wie viel Du bestimmt mein Leben? Und da gibt es viele gute Vorträge, die man hören kann, gibt es viele Meinungen und das ist ja auch immer so ein bisschen gesellschaftliche Frage, in welcher Zeit leben wir gerade, wie sehr das Ich oder das Du betont wird. Wir nehmen uns mal Christus als Maßstab, wir schauen mal auf ihn. Und darum geht es heute, nämlich mit dem zweiten Thema, Kapitel 2 des Philipperbriefes, Christus mein Vorbild. Christus mein Vorbild. Jesus Christus steht im Zentrum dieses zweiten Kapitels des Philipperbriefs. Ein Hymnus sozusagen. Paulus schreibt eine Hymne. Es ist nicht ganz klar, ob die wirklich gesungen wurde. Es kann sogar sein, dass die in Gemeinden gesungen wurde, dieses Lied, ein Lied auf Jesus Christus, das ihn beschreibt, wer er ist und vor allen Dingen, wie er ist, dass es sich einprägt. Ja, wir können das nicht, also die deutsche Übersetzung ist nicht so gut singbar. Also da spürt man auch diese Lyrik, die in diesem Text drinsteckt eigentlich, in dem Griechischen, die hören wir im Deutschen nicht raus. Vielleicht haben wir hier gute, kreativ sprachgewandte Menschen unter uns, die das mal umschreiben. Ja, Kapitel 2 einfach mal in gutes Deutsch gepackt, dass wir, vielleicht singen wir den einfach mal. Ja, auch spontan. Das wäre jetzt dein Einsatz an dich. Ne? Wir haben heute Morgen schon gescherzt, sie haben so wunderschöne Musik gemacht, dass ich sagte, wenn ihr so spielt, dann singe ich die Predigt vielleicht auch mal irgendwann. Aber wir lassen die Experimente heute mal weg. Ja. Und wir steigen mal ein in die ersten Verse. Wir lesen mal die Verse 1 bis 5 aus diesem zweiten Kapitel und ich lese sie euch vor. Das ist noch nicht der Hymnus, sondern das ist die Einleitung dazu. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Jesus Christus zu ermutigen. Ist es so? Ja, ihr dürft gerne mitgehen und nicken und sagen Halleluja, Amen oder irgendwie so was. Ja! Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Demut. Mein erster Punkt kann gleich eingeblendet werden. Demut, Königsdisziplin der Nachfolge. Demut, diese schöne Tugend, ehrt das Alter und die Jugend. Das ist cool, ne? Weil Demut, das ist jetzt nicht nur was für die einen oder für die anderen, sondern da finden wir uns alle wieder. Und es ist so schön, dass das in diesem schönen Sätzchen auch vorkommt. Es bringt uns zusammen. Demut ist die Grundlage, ist die Basis oder die Wurzel für Gemeinschaft. Das ist interessant. Wir brauchen Demut, wir brauchen die Wahrnehmung des Gegenübers, um Gemeinschaft leben zu können. Diese Gemeinschaft oder Einheit war Jesus das wichtigste Anliegen. Das ist spannend, ne? Johannes 17, könnt ihr mal lesen. Das Gebet, was Jesus spricht, bevor er in diesen Passionsweg einsteigt, bevor er diesen irdischen letzten Weg ans Kreuz nimmt und wo er genau weiß, ich muss meine Jünger, die ich 3 Jahre lang, die mir nachgefolgt sind, denen ich Vorbild war, die lasse ich jetzt zurück. Und für was bete ich jetzt zum Vater für die? Er betet um Einheit. Er betet darum, dass sie diese Gemeinschaft haben, dass sie miteinander verbunden sind, so wie Jesus Christus mit dem Vater im Himmel verbunden ist. Also so ganz eins, so ganz, ganz miteinander verwoben. Das ist sein Anliegen für uns als seine Nachfolger, dass wir eins sind. Und was brauchst du dafür? Es braucht Demut. Demut ist die Wurzel wahrer Gemeinschaft. Ich habe euch mal eine Definition mitgebracht, fand ich ganz schön, die lese ich euch mal hier vor. Definition von Demut. Demut ist eine Haltung der Bescheidenheit und des Respekts, die die Anerkennung der eigenen Grenzen und der Stärken anderer einschließt. Anerkennung der eigenen Grenzen und die Stärken meines Gegenübers. Sie beinhaltet eine Bereitschaft zum Dienen und zur Ergebenheit, kann aber nicht mit Unterwürfigkeit oder Selbsterniedrigung verwechselt werden. Ursprünglich bedeutet das Wort Demut dienstwillig oder die Gesinnung eines Dienenden und setzt sich aus Dienen und Mut zusammen. Demut. Ich habe in der letzten Woche 2 Trauerfeiern begleiten dürfen. Wir haben letzten Sonntag davon gesprochen. Und ich fand das spannend, weil ich da ganz viel Demut und ganz viel Hingabe erlebt habe. Die eine Trauerfeier war relativ groß von Paul Fichtner. Viele aus der Verwandtschaft, aus der russlanddeutschen Verwandtschaft waren da. Und es war spannend, weil wir waren alle zum Mittagessen eingeladen. Und ich durfte das so am eigenen Leib erfahren, wie so diese Haltung auch in dieser Kultur da ist. Ich durfte am Tisch bei den alten Leuten sitzen, bei denen, die wirklich wichtig waren bei dieser Trauerfeier eigentlich. Ab Kopf der Tafel wurde ich hingesetzt und alle anderen mussten Schlange stehen, um sich das Essen zu holen. Und ich wurde bedient. Ich musste meinen Teller abgeben und bekam den wieder gebracht. Und es ist mir echt schwer gefallen. Und ich dachte, boah, das bin ich überhaupt nicht gewohnt. Ne? Das brauche ich vielleicht auch gar nicht. Und irgendwie war es aber schön zu sehen, dass die Angehörigen, also die Trauernden eigentlich, die sind rumgelaufen und haben den älteren Menschen und dem Pastor das Essen gebracht. Wow, eine wahnsinnsdienende Haltung. Und ich dürfte das so am eigenen Leib erleben, auch bei der anderen Familie, bei der anderen Trauerfeier, so in diesem innersten Kreis dabei sein zu dürfen. Das hat mich wirklich bewegt, hat mich sehr bewegt, so eine gastfreundliche Haltung zu spüren, eine demütige Haltung. Obwohl das eigentlich alles Menschen waren, die sagen würden, wir sind doch die Trauernden gerade. Wir sind doch eigentlich jetzt die Leidtragenden im wahrsten Sinne des Wortes sind und eigentlich müsstet ihr euch doch um uns kümmern. Aber gerade in dieser Situation zu spüren, wie man etwas weitergibt, wie man andere ehrt, wie man anderen dient, hat mich sehr bewegt, hat mich sehr bewegt. Das Gegenüber von Demut ist Stolz. Stolz und Demut sind 2 Dinge, die sich irgendwie gegenüberstehen. Und ein bisschen stolz sein auf das, was man geschafft hat oder wie auch immer, das will ja auch gar niemandem absprechen. Aber je nachdem, auf welche Seite das Pendel schlägt, kann man auf die eine oder auf die andere Seite kippen. Es gibt nämlich auch falsche Demut. Und ich habe das Gefühl, die ist in unseren christlichen Kreisen manchmal auch weit verbreitet. Nein, ich kann doch nichts. Nein, ach bitte, nein, also gar nicht. Ich bin der Kleinste, ich bin schlecht. Ich bin ein Sünder, ein elender Sünder. Hier überspitzt, ja, alle diese, legt das nicht auf die Goldwaage, was ich jetzt gerade sage von diesen Begriffen, die ich raushaue. Falsche Demut ist auch nichts anderes als Stolz. Warum? Bei Stolz Stolz ist immer auf die eigene Person. Stolz ist immer auf das Ich bezogen. Und Demut ist auf den anderen bezogen. Da nehme ich mich ein bisschen weniger wichtig als das Gegenüber. Und falsche Demut will auch nichts anderes als gesagt bekommen, nein, doch, ist doch so. Falsche Demut, es bezieht sich dann wieder nur auf mich. Nein, ich bin doch nicht so wichtig. Ich bin doch nicht so entscheidend. Ich doch nicht. Aber darum geht es bei Demut überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht um das Ich, sondern es geht bei Demut um das Gegenüber. Den anderen wahrzunehmen, ihn zu sehen und den anderen vielleicht wichtiger zu nehmen als sich selbst. Warum ist Demut jetzt also die Königsdisziplin? Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht aus dem Matthäusevangelium. Da sagt Jesus was. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Die Königsdisziplin der Nachfolge, weil das die einzige Bibelstelle ist in den Evangelien, wo Jesus was darüber sagt, wie er ist. Jesus redet nicht viel über sich. Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen. Hat er gar nicht nötig. Weil er demütig ist. Weil er gar nicht sich irgendwie in den Vordergrund schieben muss. Das ist die einzige Stelle, wo wir etwas über das Wesen Jesu erfahren. Wie ist Jesus? Gütig und von Herzen demütig. Das ist die Haltung, mit der er kommt und aus der die ganzen Dinge, die er tut, raus erwachsen. Wenn wir an Nachfolge denken, an Jesus Nachfolge, da sind wir ganz schnell beim Tun und Machen. Das, was Jesus getan hat, das sollen wir jetzt machen. Das bedeutet Nachfolge. Aber eigentlich, wir haben vor 2 Wochen drüber gesprochen, der Hermann hat uns mit hineingenommen und vorher auch schon der Ronny hat uns mit hineingenommen in diese Haltung, diese Berufungsgeschichte. Was war das, als Jesus seine Jünger berufen hat? Was sollten sie tun? Bei ihm sein. Einfach nur bei ihm sein und bei ihm bleiben. Und so werden wie er. Das bedeutet Nachfolge. Und Jesus hat dann gesagt, mach das, mach das, mach das. Und dann haben sie ausgeführt. Dann haben sie Brot verteilt. Dann haben sie verschiedenste Dinge gedacht, verschiedenste Dinge getan und auch Vollmacht erlebt. Aber das Eigentliche war, bei ihm sein, so zu werden wie er. Demut ist nicht Schwäche, sondern die Fähigkeit, sich selbst zurückzunehmen, um den anderen zu achten. Wir haben heute Morgen wieder so eine kleine Runde gehabt und ich frage immer vor dem Gottesdienst, ob irgendjemand einen Impuls hatte, irgendeinen Gedanken vorbereiten auf diesen Gottesdienst, der irgendwie interessant wäre, dass wir ihn miteinander teilen, dass wir ihn stehen lassen. Und es ist total spannend, was da immer kommt. Und heute Morgen hat der Daniel, der junge Mann am Bass hier hinten, und das ist wirklich, der Daniel ist, nicht, wenn wir über Demut reden, dann müssen wir über den Daniel reden hier hinten. Ne? Also wie viele Jahre der ganz demütig hier sitzt, jetzt schüttelt er den Kopf, das will er gar nicht hören, ich weiß, es geht ihm nicht um ihn, wie viele Jahre der da sitzt und die Musik unterstützt. Und nicht so, dass er im Vordergrund steht, der steht mit seinem Bass eigentlich nicht im Vordergrund, sondern der passt sich immer an diese ganze Gruppe. Und ich muss an dieser Stelle mal einen Hymnus auf den Bass allgemein singen. Ne? Der Bass ist das Instrument übrigens, ne? Wollte ich euch nur mal sagen. So, im Jazz sagt man ja, der Bass ist eigentlich der Entscheidende. Der Bass bestimmt über die Harmonie, die gespielt wird. Der Bass gibt den Rhythmus vor. Alles orientiert sich an diesem Instrument, was so unscheinbar im Hintergrund steht. Der Bass drängt sich nicht auf. Aber eigentlich ist er der, der den anderen den Rahmen gibt, in den sie sich entfalten und ausbreiten dürfen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte mal kurze Werbung machen für dieses absolut geile Instrument. Also lernt gern Bass. Der Daniel sagte heute Morgen, auf dem Weg hierher, Herr Daniel kommt aus Schotten da oben runtergefahren, ist ihm die Natur nochmal so bewusst geworden. Hat einen Blick gehabt auf Wald und auf Dinge, so wo keine Häuser waren, wo nicht der Mensch schon reingebaut hatte und alles irgendwie sich eigen macht. Und er hat festgestellt, wie schön und wie gut, das war vor 1500 Jahren auch schon so. Das sah die ganze Zeit schon so aus, das hat Gott gemacht. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Und er hat sich eingeordnet in diese Größe Gottes, die er heute Morgen in der Natur erkannt hat. Und festgestellt, ja, vielleicht sind wir Menschen gar nicht so wichtig. Und ich dachte, hey, das ist so eine coole Haltung, das wird uns in unserer Gesellschaft echt gut tun. Bisschen mehr Demut. Nicht zu meinen, wir können alles und wir machen alles und wir kontrollieren alles. Wenn ich mir die politische Debatte in unserem Land angucke, dann denke ich mir, in alle Richtungen würde uns ein bisschen Demut echt gut tun. Nein, wir wissen es nicht immer besser. Nein, es sind nicht immer die anderen schuld. Und nein, nur weil wir jetzt was ändern als Menschen oder weinen, wir müssen was ändern, kriegen wir alles unter Kontrolle. Also ja, lasst uns was fürs Klima tun. Aber ganz ehrlich, zu meinen, wir Menschen retten jetzt die Welt, sind wir weit von entfernt. Hat sogar Ernest Hemingway schon erkannt. Ich habe euch ein Zitat von ihm mitgebracht. Weisheit, Macht und Wissen haben ein Geheimnis. Es ist Demut. Weisheit, Macht und Wissen. Das, was wir so gerne wollen, wonach wir irgendwie streben. Und Hemingway war jetzt nicht wirklich christlich unterwegs oder steht jetzt für irgendwelche christliche Weisheiten. Aber das erkennt jeder. Und alle streben danach. Und wir im Christlichen, wir streben ja ein Stück weit auch danach. Vielleicht nicht nach der Weisheit und der Macht und dem Wissen, was die anderen gerne hätten, sondern wir wünschen uns ja auch, dass die Vollmacht Jesu irgendwie so durch die Lande zieht. Dass wir als Gemeinde, als christliche Gemeinschaften eine Wirkung haben. Oder? Aber auch die ist nicht in unserer Macht, in unserer Weisheit, in unserem Wissen, in unserem erhobenen moralischen Zeigefinger, sondern sie liegt in der Demut. Unsere größte Stärke, auch die als Christen, liegt in dem Vorbild Jesu und in seiner Haltung, in der Demut, mit der er hier auf dieser Erde war. Und deshalb schauen wir uns dieses Vorbild jetzt mal an und jetzt lesen wir einige Verse aus diesem Hymnus, den Paulus auf Jesus Christus schreibt. Er, Jesus Christus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Jesus ist lebendiges Beispiel göttlicher Demut. Deswegen mein zweiter Gedanke, Demut, Weg zur Herrlichkeit. Er, Jesus, er verzichtet auf göttliche Macht, wird Mensch, wird Knecht, gehorsamer bis ans Kreuz. Wirkliche Demut zeigt sich in freiwilliger Erniedrigung. Wobei Erniedrigung das falsche Wort ist. Das klingt so, ich mache mich selbst klein, ich mache mich selbst irgendwie kaputt. Das ist nicht damit gemeint. Aber mit Unterordnung, mit Einordnung. Und Demut stellt die Welt auf den Kopf. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Jesus hat die Welt auf den Kopf gestellt mit dem, was er getan hat, weil das so wieder das Streben der Menschen ist, sich selbst runterzunehmen, den Status in Anführungszeichen, den wir so haben, aufzugeben, anstatt immer weiter und immer höher und immer schneller zu kommen, um einer von uns zu werden. Die Macht, die Herrlichkeit, die er hatte, Gott gleich, gibt er auf, um uns zu dienen, um den Menschen zu dienen, um dieser Welt zu dienen. Das ist unglaublich. Und als seine Jünger anfangen, irgendwie darum zu rangeln, wer wohl der Größte unter ihnen sei, da sagt er ihnen Folgendes. Matthäus Evangelium, Kapitel 20. Da rief Jesus alle seine Leute zusammen und sagte, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, Wer unter euch groß sein will, der soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn, der Messias, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das ist die Haltung Jesu und er sagt zu seinen Nachfolgern, so sollt ihr sein. Ihr sollt nicht irgendwie einen Rangstreit miteinander haben, wer jetzt geistlicher ist, wer mehr Charismen, Geistesgaben hat, wer mehr Kranke geheilt hat, wer mehr Dämonen ausgetrieben hat, wer mehr was auch immer hat. Sondern ihr sollt euch dadurch auszeichnen, dass ihr einander dient. Dass ihr füreinander da seid. Dass ihr euch in den Dienst stellt. Das große Loblied über Jesus, das Paulus hier schreibt, bezieht sich nicht auf seine Wirkung, die er hatte, sondern auf die Haltung, mit der Jesus Christus in diese Welt hineingekommen ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist es dir eben bei dem Text mal aufgefallen. Da geht es zwar um Jesus Christus, aber da kommt ganz häufig auch Gott, der Vater, vor. Ich lese euch das nochmal ganz kurz hier vor. Der, der Gott in allem gleich war. Ja, ihr könnt mitlesen sogar, ist aufmerksam. Ach nee, das ist der. Lass es einfach stehen, ist gut so. Der, der Gott in allem gleich war. Im Gehorsam gegenüber Gott kam er auf diese Welt bis ans Kreuz. Deshalb hat Gott ihn erhöht. Und darum werden alle Gott den Vater preisen. Es wird etwas deutlich, dass Jesus das nicht aus eigenen Stücken tut und auch nicht für sich tut, sondern dass er aus der Beziehung, aus dem Miteinander mit Gott dem Vater heraus tut. Deswegen kann er es auch. Deswegen kann Jesus diesen Weg gehen, weil er sich seiner Ehre, seiner Würde bewusst ist im Lichte seines Vaters. Er kann das aufgeben, weil er weiß, mein Status, mein Wert, mein Sein habe ich nicht von dem, was ich tue, habe ich nicht daraus, wer ich jetzt hier im Lichte der Welt, im Blick der Menschen bin, sondern ich bin das, was ich in der Gemeinschaft mit dem Vater bin. Und deswegen kann ich verzichten. Deswegen hat Jesus die Freiheit zum Verzicht. Er kann zum Diener werden, weil er sich nicht selbst um sich kümmern muss, in Anführungszeichen. Und mit sich selbst um sich kümmern, da meine ich jetzt nicht irgendwie Körperpflege oder auch mal ausschlafen oder irgendwie sowas. Ja, dafür sind wir alle verantwortlich. Aber das, was mich, meinen Wert, meinen Status, meine Identität ausmacht. Demut ist die Wurzel von Gemeinschaft. Ich bin davon überzeugt, das ist das, was diese Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligen Geist so besonders macht, ist, dass der eine den anderen erhöht. Dass da keiner auf sein Recht pochen muss, sondern die anderen den einen mit Wertschätzung und Ehre bestücken und andersherum. Und so bildet sich ein Kreislauf, so bildet sich ein dynamisches Ganzes und sie dienen einander. Und das ist das, wozu Jesus uns einlädt. Das ist das, wo wir teilhaben dürfen, weil er selbst zu uns gekommen ist und uns gedient hat. Und wir wieder Gott dienen dürfen, Gottesdienst, das ist genau das Gleiche. Wenn wir Gottesdienst feiern, da steckt dieses Dienst drin. Ja, wer ist es denn nur? Wer dient denn jetzt hier wer? Dienen wir Gott, weil wir brav kommen und zu beten aufstehen und das Vaterunser sprechen und was in die Kollekte werfen, natürlich. Ja. Dienen wir Gott im Gottesdienst oder dient Gott uns im Gottesdienst? Weil wir hier Botschaft von ihm empfangen, weil wir gesegnet werden durch seine Gegenwart. Es ist beides. Das ist ja das Schöne. Es ist immer ein Miteinander. Der eine dient dem anderen. Der eine schätzt den anderen höher als sich selbst. Und dadurch sind alle versorgt. Wir lesen weiter, was Paulus in diesem zweiten Kapitel dazu schreibt. Was folgt nun daraus, liebe Freunde? Das ist die Frage. Was folgt daraus? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen. Und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Paulus übersetzt, Gott ist es, der in euch verbringt beides, das Wollen und das Vollbringen. Was folgt daraus? Ich habe einen schönen Satz gefunden. Da heißt es, Demut ist das stille Leuchten derer, die Christus in sich tragen. Demut ist das stille Leuchten derer, die Christus in sich tragen. Jesus in uns. Und das ist mein dritter Punkt, den ich euch mitgebracht habe. Demut, eine Haltung, die Gott in uns wirkt. Das wäre jetzt auch zu einfach, ne? Wenn wir sagen würden, naja, alles klar, wir haben erkannt, Demut, Jesus war Vorbild in Demut, also sind wir jetzt auch demütig, also leben wir das, was machen wir? Gut, gehe ich nach Hause, mache ich, Liste, morgen abgehakt, jetzt bin ich demütig. Leider, es ist immer das Gleiche, es funktioniert so nicht. Sondern das ist etwas, was in uns wachsen muss. Die Demut ist nur dann gut und dann echt und dann dem Vorbild Jesu gleich, wenn sie nicht aufgezwungen ist, sondern wenn sie aus uns herauskommt, wenn unser Herz verändert wird, wenn da in uns was gewachsen, was gereift ist, was er in seinem Heiligen Geist in uns hineingelegt hat. Christus in uns, dieses Geheimnis. Nur dann kommt diese Demut zum Vorschein, die Christus hat. Aus uns heraus können wir diese Demut nicht produzieren, weil wir nicht so ticken, weil wir nicht so geprägt sind, weil wo auch immer es genau herkommt, weil wir in einer Welt leben, die eben nach dem Sündenfall sich um sich selbst kümmert und nicht Gott an erste Stelle stellt. Aber Gott wirkt es in uns, das Wollen und das Vollbringen. Das ist seine Gnade. Das ist vielleicht unsere Entscheidung zu sagen, ja, will ich das auch? Möchte ich das, dass Gott das, dass Jesus, dass der Heilige Geist das in mir vollbringt, dass diese Demut wächst, dass ich mich nicht mehr so sehr um mich selbst kümmern muss, wer ich bin und wie ich gesehen werde und so weiter und so fort. Ihr kennt das alles. Will ich das? Bin ich bereit, das abzugeben und ihn das tun zu lassen? Wenn du das willst, habe ich dir 5 Punkte mitgebracht mit der Frage, wie wirkt Gott Demut? Wie wirkt Gott jetzt die Demut in uns? Der erste Punkt, Begegnung mit Gottes Größe. Demut wächst, wo ich Gott groß und mich selbst richtig sehe. Also wo ich mich in seinem Licht sehe, wo ich mich einordne in seine Größe. Wenn du Gottes Größe erkennst, dann wird dir deine Begrenztheit bewusst. So ist es. Geht gar nicht anders. Ja, du bist nicht Gott. Manche Leute muss man das mal deutlicher sagen. Du bist nicht Gott. Euch natürlich nicht, aber nehmt das gern mal mit. Und es ist gut, die Begrenzung zu sehen. Wir brauchen das. Wir Menschen brauchen diese Grenzen. Deswegen war Gott auch kein Scharlatan, als er Adam und Eva im Garten Eden gesagt hat, von diesem einen Baum sollt ihr nicht essen. Wir Menschen brauchen diese Begrenzung, genau aus dem Grund, damit wir erkennen, die Wahrheit erkennen, wer wir sind, für was wir gemacht sind, was Lebenssinn ist. Weil sonst denken wir irgendwann, wir sind Gott und es dreht sich alles nur um uns. Und das ist ungesund. Das tut uns nicht gut, das tut unsere Umwelt nicht gut, das tut den Menschen um uns herum nicht gut, das ist für keinen gut. Wir brauchen die Begrenzung. Deswegen ist es gut, die eigene Begrenzung zu kennen, das ist nicht schlimm. Da darf man auch gelassen mit werden, zu sagen, ich habe Grenzen und ich muss die auch nicht immer wieder verschieben. Es gibt manche Punkte, an denen darf ich arbeiten. Da sind vielleicht Grenzen da, die nicht gesund zu mir gehören, die entstanden sind aufgrund von negativen Erfahrungen, irgendwelchen Dingen, die da nicht hingehören. Das kann man erkennen und dann darf man an diesen Grenzen arbeiten. Aber es gibt andere Grenzen, die wir haben, die auch vielleicht gesund sind, einfach zu akzeptieren. Einordnen. Nicht ich bin der Mittelpunkt, sondern Gott ist der Mittelpunkt. Seine Größe sehen, der erste Punkt. Der zweite Gedanke, die Erfahrung seiner Gnade. Demut ist die Frucht des Herzens, welches Gnade verstanden hat. Gnade lehrt besser als jede moralische Ermahnung. Davon bin ich überzeugt. Gnade lehrt besser als jede moralische Ermahnung. Wer erlebt hat, dass Gott einen trotzdem liebt, der hört auf, sich beweisen zu müssen. Wenn du es wirklich in deinem Herzen verstanden hast, wenn du wirklich kapiert hast, dass du, auch wenn du dich noch so anstrengst, es nicht hinkriegst und die Gnade Jesu Christi in deinem Leben erfährst, die dich davon frei macht, dann beginnt da was zu wachsen. Und ich glaube, wir Menschen brauchen das immer mal wieder. Ne? Das, vielleicht reicht das eine Mal nicht. Vielleicht muss man da immer mal wieder gegenwirken. Aber ich bin davon überzeugt, dann hörst du auf, dich beweisen zu müssen und dich um dich selbst kümmern zu müssen. Gnade verwandelt unser Herz. Das ist der Schlüssel. Das ist auch der Schlüssel des Evangeliums. Die Gnade Jesu Christi am Kreuz, deswegen musste er am Kreuz sterben, damit es uns bewusst wird, was er für uns getan hat. Sonst würde es unser Herz nicht verstehen. Sonst würden wir immer wieder meinen, wir müssen doch irgendwas selber machen. Wir müssen für unsere Rettung noch irgendwas beitragen. Aber es geht nicht. Es ist allein die Gnade Jesu Christi. Die Erfahrung seiner Gnade, der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, die Kraft des Heiligen Geistes. Demut ist das, was geschieht, wenn Christus in uns Gestalt gewinnt. Der Heilige Geist prägt diese Gesinnung, diese Haltung, dieses Wesen Christi in uns ein. Das ist die Frucht, die wachsen darf. Paulus beschreibt es im Galaterbrief, die Früchte dieses Heiligen Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und so weiter und so weiter. Dinge, die zu einer demütigen Haltung dazugehören. Dinge, die sich nicht um mich drehen, sondern die den anderen sehen und dem anderen gut tun. Das ist das, was der Heilige Geist wirkt. Er führt in diese Gemeinschaft. Und viertens, Zerbruch und Niederlagen. Nein, nicht, dass Gott die macht. Gott führt dich also nicht in den Zerbruch hinein und er wünscht dir keine Niederlagen oder er legt dir Steine in den Weg, dass du stolperst. Aber er nutzt sie manchmal. Diese Fallen in unserem Leben. Und er bewahrt uns nicht vor allen, sagen wir es mal so, weil darin auch eine Chance liegt. Eine Chance, in Demut zu wachsen. Demut wächst auf dem Boden des Loslassens. Da, wo ich merke, ich muss die Kontrolle abgeben. Und manchmal, wie gesagt, das, was ich eben schon sagte, dass da, wo wir es nicht alleine hinkriegen, dass da die Gnade reinkommt und dass da Demut wächst. Und manchmal checken wir es aber nicht, dass wir es alleine nicht hinkriegen. Und Gott muss es zulassen, dass wir auch mal auf die Nase fallen, um zu merken, dass es nicht funktioniert, dass wir es nicht kontrollieren, dass wir nicht alles bestimmen, dass wir nicht Gott sind. Ich glaube, manchmal brauchst du diesen Zerbruch, um die Punkte 1 bis 3, die wir eben hatten, wirklich in unserem Leben zu erfahren. Wirklich die Größe Gottes, seine Gnade zu erkennen und die Kraft des Heiligen Geistes in uns Raum zu geben. Dazu brauchst du manchmal diesen Zerbruch, diese Niederlagen. Und viertens, nein, das war viertens schon, genau. Fünftens, das letzte, der Dienst am Nächsten. Wer dient, wird demütig. Und wer demütig ist, kann wirklich dienen. Wir waren ja letztes Wochenende mit dem Bus unterwegs auf dem Katharinenmarkt und Dienstagabend war es dann spät, es hat geregnet, bis alles eingeräumt war, dann war alles klitschnass, die ganzen Stromkabel und der Boden und ich habe noch alles gewischt und dann habe ich diese Kisten mit den dreckigen Tassen aus dem Bus, die habe ich einfach genommen und hier oben in die Küche gestellt und habe sie nicht mehr gespült. Und als ich jetzt kam und zu spülen wollte, war alles schon gespült und weg. Ich danke der Person, die so demütig gedient hat und einfach die Sachen weggespült hat. Es hat mich keiner angerufen, hat sich keiner beschwert und gesagt, was stehen die Tassen hier rum, können wir das nicht mal sauber machen, sondern sie waren einfach weg. Das passiert. Vielen Dank dafür. Und ich glaube, vielleicht hat die Person sich sogar darüber geärgert, dass es da steht, aber ich habe mich gefreut. Mir hat das gut getan. Auch das ist eine Haltung, die manchmal da ist. Also ich habe das schon ein paar Mal erzählt, ich darf auch in diesem Putzteam hier sein. Und im Vorfeld denke ich immer, oh Mist, es ist wieder Samstag, ich muss das Foyer putzen hier, wie kriege ich das jetzt noch rein? Aber wenn ich mir dann die Zeit nehme und hier in diesem Haus bin und in Ruhe das Foyer putzen darf, dann merke ich, das ist gut. Da muss mich keiner sehen, da bin ich einfach da und ich merke, Gott ist auch da und ich darf dienen. Ich darf dienen, weil ich weiß, es ehrt Gott und weil ich weiß, für morgen früh, für den Sonntagmorgen Gottesdienst, ist es schön, wenn die Leute hier reinkommen und sehen, das Haus ist sauber. Das ist auch Gastfreundschaft, das ist auch Wertschätzung. Das ist so, wie dass man am Platz sitzen bleiben darf und jemand kommt und bringt einem das Essen. So sollen wir miteinander leben, so sollen wir einander dienen. Nicht um gesehen zu werden. Das war das, was Jesus kritisiert hat. Er hat die gläubigen Juden in seiner Zeit damals nicht dafür kritisiert, dass sie gläubig waren, dass sie es mit dem Glauben ernst genommen haben. Überhaupt nicht. Sondern er hat sie dafür kritisiert, dass sie es rausstellen mussten. Dass jeder sehen musste, wie fromm und wie gut und wie fleißig sie sind. Das hat ihn gestört, weil er sagt, das ist nicht die Herzenshaltung. Das ist nicht der Dienst, um den es geht. Das ist nicht die Demut. Jesus Christus, unser Vorbild. Ich hoffe, du konntest ein paar Gedanken mitnehmen, worin uns Jesus Christus ein Vorbild ist. Und ich wünsche uns sehr, dass wir vielleicht ein bisschen weniger an unseren Skills arbeiten, also an unseren Fähigkeiten, wie wir Dinge optimieren in unserem Leben und wie wir noch bessere Nachfolger Jesu werden. Und vielleicht ein bisschen mehr uns darauf konzentrieren, wie Jesus war und ihm ähnlicher werden in der Demut. Vielleicht ist Nachfolge weniger ich, als wir manchmal meinen. Weniger ich muss Bibel lesen, ich muss regelmäßig beten, ich muss das, ich muss das, ich muss das. Vielleicht ist Nachfolge viel mehr er, Jesus, als ich. Ich freue mich darüber, wenn ihr darüber ins Gespräch kommt, in den Kleingruppen hier mit dem Heft oder vielleicht auch nachher einfach so in den Zweierschaften. Lasst gerne mal Rückmeldung geben, wie ihr mit dem Material und so weiter klargekommen seid, ob es euch weitergebracht hat. Es ist natürlich immer schön auch zu hören. An dieser Stelle machen wir einen Punkt für heute und ich lade euch ein, mit mir zu beten. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du unser Vorbild bist. Ich danke dir, dass du der Gott gleich war, dich selbst erniedrigt hast, die Herrlichkeit Gottes verlassen hast, um bei uns zu sein, um uns zu retten, um uns das Leben zu geben. Ich danke dir, dass du darin nicht nur den Weg zum ewigen Leben für uns geöffnet hast, sondern uns auch ein Vorbild warst, wie wir leben sollen, wie wir miteinander umgehen sollen. Ich danke dir, dass du uns in Gemeinschaft gerufen hast und dass du uns sogar die Fähigkeit dazu gegeben hast, es zu leben. Nämlich mit deinem Heiligen Geist und der Demut, dieser Liebe, dieser Hingabe, dieser Gnade, die darin wachsen darf in unserem Leben. Jesus, ich bete darum, dass du uns den Mut gibst, loszulassen. Den Mut gibst, uns nicht immer um uns selbst zu drehen und darauf zu gucken, dass wir nicht zu kurz kommen. Den Mut, auf dich zu blicken. Und zu sehen, dass du alles in deiner Hand hältst, selbst wenn um uns herum manches kompliziert und herausfordernd ist. Jesus, und ich bete darum, dass dieses stille Leuchten deiner Demut aus uns herausleuchtet, durch uns durchleuchtet in diese Welt hinein. Und wir aufhören, einander zu bekämpfen und zu übertrumpfen und wieder anfangen, einander zu dienen, weil du darin geehrt wirst. Weil das der Weg ist, der dieser Welt wirklich Rettung bringt und alles andere zum Scheitern verurteilt ist. Amen.